Als ich gebeten wurde, eine Morgenandacht vorzubereiten, habe ich mir ein wenig Gedanken gemacht und eigentlich hatte ich etwas anderes vorgehabt und irgendwie hat es Gott anders geführt und ich bin auf eine andere Bibelstelle gestoßen, die mir etwas gesagt hat und die ich heute mit Gottes Hilfe auch etwas weitergeben möchte. Wir haben diese Bibelstelle auch schon gehört oder auch teilweise gelesen. Wir finden sie in 1. Korinther, Kapitel 1, die Verse 18 bis 24. Da finden wir folgende Worte. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn dieweil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt selig zu machen, die so daran glauben. Sintemal die Juden Zeichen fordern und die Griechen nach Weisheit fragen, wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christum, göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Ja, ich habe mir jetzt auch dann, als ich diese Verse durchgelesen habe, die Gedanken gemacht und ich bin an zwei Wörtern oder an zwei Dingen eigentlich festgehangen und es ging um die weltliche Weisheit und die göttliche Weisheit. Und ich habe mir so die Gedanken gemacht und was definiert die weltliche Weisheit? Was könnte die weltliche Weisheit sein? Und was ist die göttliche Weisheit? Und ich habe mich bei der weltlichen Weisheit so auf drei Dinge festgelegt, die für mich die weltliche Weisheit ganz gut eigentlich darstellen. Und ich habe der erste Punkt, der für mich ein Teil der weltlichen Weisheit ist, ist das Wissen. Und ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr auf den Bibeltagen, ich glaube, es war Bruder Nico, er sagte die Aussage, Wissen ist Macht, wenn ich mich ganz täusche. Und ich habe mir auch so die Gedanken gemacht und diese Aussage muss in einer gewissen Hinsicht, muss man sagen, stimmt es in dieser Welt ja auch. Und mittlerweile ist das Wissen ja nicht nur eine Macht, sondern das Wissen ist auch, es definiert auch mittlerweile unseren gesellschaftlichen Stand und wir haben oftmals das Denken, je mehr Wissen wir haben, desto höher sind wir in unserer Gesellschaft angesiedelt. Je mehr Wissen wir haben, desto mehr haben wir das Recht, über anderen zu stehen. Und deswegen kommt auch oftmals in uns das Bestreben nach diesem Wissen und das Bestreben auch mehr zu können und über unseren Menschen zu stehen, weil es eigentlich in unserem alten Menschen steckt, dass wir das Bedürfnis haben, über anderen zu sein. Und wir haben auch gelesen, auch in diesen Versen vorher, dass Gott eigentlich den Unmündigen sich offenbart hat. Er will die Weisheit der Weisen zunichte machen. Und das ist oftmals die Gefahr, dass wir und in diesem Wissen, das die Welt uns bieten kann, oftmals eine Selbstbestätigung suchen. Wir wollen darin uns vertiefen, wir wollen mehr davon, aber es verhält sich oftmals genauso wie mit dem Reichtum. Ich denke, je mehr Wissen wir uns aneignen, desto mehr kommen wir an einen Punkt, wo wir auf uns bauen, wo wir auf unsere Stärke vertrauen, wo wir von unserem Selbstbewusstsein, wo unser Selbstbewusstsein zunimmt, was ja generell ja nicht schlecht ist. Aber wenn wir einen Punkt erreichen, wir haben es gehört, der alte Mensch in uns, der muss ja eigentlich sterben. Er sollte ja nicht größer werden. Und dadurch werden wir von Gott, ob wir es wollen oder nicht, indirekt oftmals, wenn wir da nicht aufpassen, weggetrieben. Wenn wir da nicht aufpassen, ist es ein Punkt, der uns ähnlich wie der Reichtum von Gott wegtreiben kann. Und wir finden in Römer, Kapitel 1, Vers 22, einen ganz interessanten Vers. Und zwar steht da, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Oder in 1. Korinther 1, der 25. Vers, Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind, und göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Das Göttliche, das übertrifft das Menschliche, das wir jemals haben könnten, um ein Vielfaches. Dass die Schwachheit Gottes, wie es auch hier steht, ist um ein Vielfaches stärker wie alles, was wir jemals erreichen könnten. Und das eigentlich Gefährliche, das was die weltliche Weisheit mit sich bringt, haben wir auch schon gelesen in 1. Korinther 1, den 21. Vers. Ich lese jetzt eine andere Übersetzung von Schlachter. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündung diejenigen zu retten, die glauben. Und daran merken wir, dass diese Weisheit, die uns diese Welt bietet, kann für uns zu einem Stolperstein werden, dass wir das Eigentliche, die eigentliche Weisheit, die göttliche Weisheit nicht mehr sehen oder auch aus den Augen verlieren könnten. Und man merkt es auch immer mehr, dass in unserer Gesellschaft, man wird mittlerweile ausgelacht, wenn man Christ ist. Und jetzt so extrem vielleicht jetzt nicht, ich meine, ich weiß es nicht, wie es bei jedem Einzelnen ist. Ich wurde in meiner Klasse immer respektiert und akzeptiert, aber man hat es trotzdem bemerkt, dass ein Lächeln dahinter war, weil man mittlerweile nicht mehr daran glauben kann, dass es eine Realität ist, dass Gott eine Realität ist, dass der Glaube echt ist. Es ist für viele eine Fabel, ein Märchen geworden. Und zum großen Teil ist es wirklich, dass wir alles uns erklären müssen, dass wir alles genau definiert brauchen und dass wir dadurch Gott nicht mehr finden können. Die weltliche Weisheit versperrt uns, dass wir uns die göttliche Weisheit nicht mehr erkennen können. Und wir alle wissen, dass das wahre Glück, der wahre Friede eigentlich nur in Gott zu finden ist. Und deswegen merkt man auch, dass die Menschen, dieses Unglück, das wird immer größer und die Menschen können Gott nicht mehr finden. Sie können nicht mehr Gott erkennen, weil sie einfach zu sehr auf sich selbst bauen, zu sehr auf sich selbst fixiert sind. Und ja, für uns Christen ist es auch oftmals der Punkt, den ich mir auch dabei gedacht habe, schaffe ich es trotzdem auch, Gott zu bekennen? Und heute Morgen bin ich aufgestanden und an der Pinnwand vom Alex hing ein Vers, den finde ich sehr gut. Den hatte ich eigentlich gar nicht vor, mit einzubauen, aber er passt so gut zu diesem Punkt noch dazu, dass ich ihn noch kurz einflechten möchte. Wir finden ihn in 1. Römer, den 16. Vers. Da steht, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und das ist wirklich ein Punkt, der für uns noch mehr ein Ansporn sein sollte. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und das wünsche ich wirklich mir selbst und einem jeden Einzelnen, dass wir uns wirklich des Evangeliums nicht schämen. Denn wir lesen auch hier wirklich, es ist eine Kraft Gottes. Und wenn wir jetzt dieses Verhältnis sehen, lasst uns doch lieber diese Kraft Gottes annehmen, anstatt sich dafür zu schämen. Und ein weiterer Punkt ist, worin sich auch für mich die weltliche Weisheit definiert, ist das Streben nach Freiheit. Und das muss ich jetzt erstmal ein bisschen erklären. Und ich denke, ein jeder kennt, dass die Menschen haben seit jeher sich von Gott eingeengt gefühlt. Gott gab uns die moralischen Einstellungen, er gab uns das Gewissen und wir Menschen kommen an einen Punkt, wo wir frei sein wollen. Wir wollen so leben, wie wir Lust drauf haben. Wir wollen nicht von Gott vorgeschrieben bekommen, wie wir unser Leben gestalten sollen. Und es fing schon relativ früh an. Jeder kennt die Geschichte auch vom Turm zu Babel. Die Menschen wollten über Gott stehen. Die Menschen wollten ein Zeichen setzen, dass Gott verschwinden soll. Dass er aus dem Leben der Menschen austreten soll und dass er wirklich uns in Ruhe lassen soll. Gott hat den Turm damals zerstört und wir Menschen sind jetzt wieder auf dem besten Weg, wir bauen an den zweiten Turm zu Babel. Und zwar für mich ist dieser zweite Turm zu Babel die Evolutionstheorie. Im Endeffekt ist es das Glitzegleiche. Wir versuchen verzweifelt etwas zu finden, dass wir beweisen können, dass es Gott nicht gibt. Und jeder kennt auch den Teilchenbeschleuniger, der auch jetzt momentan wird nicht so viel berichtet, aber ich glaube vor ein, zwei Jahren, als er in Basel gebaut wurde, und er soll ja den Urknall simulieren. Und ich habe damals auch mit meiner Kinderstundengruppe darüber geredet, und es ist wirklich einfach nur ein verzweifeltes Suchen, dass wir endlich beweisen können, dass es keinen Gott gibt. Ein Suchen, wir wissen, dass es Gott gibt. Wir fühlen es in uns, wir haben dieses Bestreben, wir haben den Zug zu Gott. Er hat uns so geschaffen, dass wir die Gemeinschaft haben wollen mit Gott. Er ist das Einzige, das uns Frieden und Ruhe gibt. Und trotz allem versuchen wir, uns von Gott zu lösen. Wir wollen diese Freiheit haben. Und das ist auch wirklich ein Punkt, worin sich immer mehr Menschen verstricken und sich an solche Dinge klammern und hoffen, die sich niemals bestätigen werden. Und das sind wirklich, dieses Suchen nach Freiheit verstrickt uns immer mehr in anderen Süchten, in wirklich in diesem Unglück, in diesem Unfrieden und macht uns erst recht gebunden. Und wie ich auch vorhin schon sagte, den wahren Frieden, das wahre Glück und die wahre Ruhe finden wir nur in Jesus. Und nichts auf dieser Welt außer Jesus kann uns diese Ruhe und diesen Frieden geben. Und deswegen ist es wirklich die größte weltliche Weisheit, darin die Ruhe zu finden oder die Freiheit zu suchen, dass wir Gott aus unserem Leben zu verbannen. Ein weiterer Punkt, der uns wirklich oftmals auch die Augen verdreht, sind unsere Ziele. Ich fand es ganz gut, auch das Thema vom Samstag, dass wir Gott unser Leben anvertrauen sollen, dass wir unser Leben Gott ganz übergeben sollen. Und ich denke, jeder von uns hat Ziele. Also ich könnte auf Anhieb mindestens 7 Ziele sagen, die ich in meinem Leben noch erreichen möchte. Aber das ist ja nicht das Falsche, die Ziele zu haben. Das Falsche in dem Sinn ist es, auf welcher Stelle ich meine Ziele setze. Und als wir am Samstag gehört haben, dass wir wirklich Gott alles übergeben sollen, da fiel mir der reiche Jüngling ein. Und ich habe mir schon so oft die Frage gestellt, wie ich in dieser Situation gehandelt hätte. Ich meine, es fällt uns immer so leicht, wenn wir die Bibel lesen, jemanden zu verurteilen. Ich habe früher auch über das Volk Israel oft so nachgedacht und gedacht, wie kann man nur, wenn man die ganzen Wunder sieht, an Gott zweifeln oder wie kann man auch wirklich Gott ungehorsam sein. Aber wenn wir uns wirklich in diese Personen in der Bibel hineinversetzen und uns die Gedanken machen, könnte ich meinen kompletten Reichtum aufgeben? Und ich bin überzeugt, dass der Reichling einiges an Reichtum hatte. Kann ich es loslassen? Kann ich Gott wirklich alles übergeben? Könnte ich jetzt, wenn Gott mich ruft, nach Berlin gehen auf Mission, alles daheim lassen oder verkaufen und das Geld, das ich dadurch erwirtschafte, für die Mission ausgeben? Könnte ich? Und auf welcher Stelle steht Gott in meiner Prioritätenliste? Ist er die wirklich wahre Nummer 1? Oder ist meine Karriere erstmal vorrangig? Gut, ich denke mal jetzt gerade Haus, Auto, das sind jetzt bei uns Jugendlichen jetzt nicht so die Dinge, die jetzt vielleicht so weit oben stehen. Aber diese Dinge, wenn sie über Gott stehen, bringt es uns von Gott weg. Wir können dadurch keine Beziehung haben. Und ich denke, ein jeder weiß, für eine gute Beziehung ist das Entscheidende die Zeit, die wir aufbringen für unseren Partner, für unsere Freunde, für unsere Geschwister. Je mehr Zeit wir investieren, desto besser wird unsere Beziehung. Und deswegen ist es wirklich die Frage, steht Gott auf erster Stelle? Bete ich? Lese ich die Bibel? Oder ist es wirklich nur, rutscht er bei mir Stück für Stück in der Prioritätenliste nach unten? Und das sind wirklich diese Dinge, die meines Erachtens gerade für uns Jugendliche so entscheidend sind. Das sind die Dinge, die uns von Gott trennen könnten. Es gibt bestimmt auch noch wirklich einige andere Dinge, die man dazu erwähnen könnte. Und ich möchte einfach nur noch, um diesen letzten Gedanken, unsere Ziele abzurunden, eine Bibelstelle, die wir alle kennen, aus Matthäus 6, im 33. Vers vorlesen. Da steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Und das wünsche ich wirklich mir persönlich und auch uns allen, dass wir wirklich als erstes nach dem Reich Gottes trachten. Und Gott wird dann wirklich das Seine dazugeben. Er wird uns das geben, was wir wirklich brauchen. Und ich habe mir dann auch so Gedanken gemacht. Und mir fiel dann ein, wie definierte der weiseste Mann der Welt die weltliche Weisheit? Und mir fiel dann ein Prediger ein, wie, ich stelle mir das oft mal so bildlich vor, wie Salomo in seinem Zimmer sitzt, im Palast, der prunkvollste Palast wahrscheinlich aller Zeiten, und mit seinen prunkvollen Kleidern, er hatte, saß vielleicht am Fenster, er sah auf Jerusalem heraus und es war alles gut. Er hatte alles erreicht, er war wahrscheinlich der mächtigste Mann aller Zeiten. Ich denke nicht, dass jemand eine derartige Macht nochmal erreicht hat und auch vielleicht diesen Reichtum nie wieder gab es, dass ein Mann einen derart großen Reichtum besaß. Und dann, ich finde, man kann diese Traurigkeit regelrecht herauslesen. Es war alles Haschen nach Wind. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, und ich denke, das möchte ich euch an jeden Einzelnen auch mitgeben, möchte ich, wenn ich 50, 60, 70 oder auch 80 bin, wenn es Gott gibt, da sitzen irgendwo an meinem Schreibtisch, der mit Sicherheit nicht so prunkvoll sein wird, aber, und darüber nachdenken, was mein Leben war, möchte ich in diesem Moment erkennen, dass mein Leben ein Haschen nach Wind war? Möchte ich wirklich erkennen, dass eigentlich alles umsonst war? Oder möchte ich wirklich in diesem Moment zurückblicken können und voller Dankbarkeit sagen können, Gott, danke, dass du mich gesegnet hast und dass mein Leben ein Segen für dich war. Und gerade das, Salomo hatte diese Weisheit, aber er setzte sie falsch ein. Er konzentrierte sich auf die falschen Dinge, er hat sich auf das Falsche konzentriert. Er ließ sich von dieser weltlichen Weisheit verblenden. Und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, was ist die göttliche Weisheit? Und ich finde, am besten beantwortet sich, oder einen großen Teil der Antwort finden wir in Psalm 39, der 5. Vers. Okay, ich werde die Bibelstelle ein bisschen schneller vorlesen. Ihr entschuldigt vielleicht, dass ihr dann später nachschlagt. Aber Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Als ich dieses Jahr auf einer Beerdigung war, ich kannte die Person überhaupt nicht und wir wurden eigentlich nur gebeten, mit der Gemeinde zu singen, weil sie nicht aus der Kirche kam. Und ich stand neben meinem Freund und er drehte sich um zu mir und sagte mir ins Ohr, weißt, manchmal finde ich Beerdigung eigentlich ganz gut. Und ich denke, ihr werdet jetzt ein bisschen verwundert sein, war ich im ersten Moment auch. Und er hat es mir dann erklärt. Und zwar hat er gesagt, in diesen Momenten verstehe ich, was eigentlich mein Leben ist. Und seit diesem Tag denke ich darüber auch anders. Und in diesen Momenten muss uns eigentlich klar werden, was unser Leben ist. Es steht auch in der Bibel, unser Leben ist ein Wind, ein Hauch, ein Dampf, dann ist es vorbei. Und ich denke, das kann auch jeder bestätigen. Ich bin 23, mir kommt es vor, ich war vor kurzem erst 16. Und diese Zeit, sie ging durch meine Finger, ich konnte sie nicht festhalten. Und die Zeit, sie geht vorbei. Wir werden alle irgendwann mal dastehen und da, vor dem Zeitpunkt stehen, wo wir auch diese Erde verlassen müssen. Und das Entscheidende ist, die göttliche Weisheit ist, dass uns klar wird, dass wir diese Erde verlassen müssen und dass unser Leben ein Ziel hat. Und dass wir wirklich lernen, uns auf dieses Ziel einzurichten, dass wir lernen, das Ziel im Auge zu behalten, dass wir unser Leben so ausrichten, dass wir einstmals vor Gott bestehen können. Wir lesen auch in Psalm 119, der 37. Vers, wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre, sondern erquicke mich auf deinem Wege. Oder der Psalm 25, der 4. Vers, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Dass wir wirklich lernen, die Wege Gottes zu gehen. Dass wir wirklich lernen, unser Leben so auszurichten, dass wir am Ende des Lebens sagen können, unser Leben hat einen Sinn. Und dass wir vor Gott treten können und vor Gott bestehen können, dass uns dieses Ziel alle Zeit vor Augen ist. Und das ist die göttliche Weisheit. Und wir haben diese Weisheit. Wir können sie haben, dass wir es wirklich im Auge behalten und dass wir unser Leben so ausrichten, dass wir ein Gott wohlgefälliges Leben leben können. Und Jesus sagte auch, wir sollen sein wie die Kinder. Und mir fiel dann auch dazu ein, ich habe ja gesagt, dass wir am Anfang, dass wir in unserem Wissen oftmals an einen Punkt kommen, wo wir von unserer eigenen Stärke überzeugt sind. Aber die Bibel, sie lehrt uns was anderes. Auch das, was wir gestern gehört haben, der alte Mensch, er muss sterben. Der Heilige Geist und wir müssen mit Gottes Stärke erfüllt werden. Und ich denke, ein Kind zeigt das eigentlich ganz gut an diesem Beispiel. Ein Kind ist schwach. Und gerade je kleiner die Kinder sind, desto mehr bauen sie auf die Stärke der Eltern. Sie vertrauen den Eltern, sie halten sich an der Hand. Sie fühlen sich in diesem Moment geborgen. Und je älter die Kinder werden, je mehr sie von ihrer eigenen Stärke überzeugt sind, desto mehr verschwinden auch die Eltern aus ihrem Leben, desto mehr werden die Eltern abgestoßen, desto mehr wird versucht, auf sich selbst zu bauen oder das Leben selbst zu gestalten, was in diesem Leben ja normal ist. Aber in unserem göttlichen Leben sollten wir wirklich immer diesen kindlichen Zustand behalten, dass wir bei Gott bleiben, dass wir wirklich die eigene Schwäche sehen und sie niemals aus den Augen verlieren, dass wir wirklich an Gottes Hand uns festhalten und nicht anfangen, auf uns selbst zu bauen. Und eine gute Bibelstelle finden wir dazu in 2. Korinther, das 12. Kapitel, der 9. Vers. Und er hat zu mir gesagt, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Und das wünsche ich wirklich, dass wir unserer Schwachheit uns bewusst werden, weil dadurch, durch das Erkennen unserer Schwachheit, hat Gott die Kraft, dass er uns diese Kraft gibt oder auch wir bevollmächtigen ihn dadurch, mit seiner Kraft uns zu erfüllen. Wenn wir wirklich unsere Schwachheit erkennen und dass wir nicht auf uns selbst bauen oder anfangen auf uns selbst zu bauen. Und zum Abschluss kommt, fiel mir damals auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn ein. Und er ist so ein bisschen ein kleines Beispiel für die weltliche Weisheit und für die göttliche Weisheit. Er lebte bei seinem Vater, er hatte ein gutes Leben. Und irgendwann mal kam dieser Punkt, wo er frei sein wollte, wo er dachte, er muss frei sein, wo er unabhängig sein wollte, wo er dachte, dass das wahre Glück irgendwo anders liegt. Und er ließ sich von diesem Ganzen so verblenden, dass er seinen Vater verließ. Und er musste am Trog der Schweine ankommen, um zu erkennen, was er vorher hatte. Um wirklich zu erkennen, was er dabei hatte, als er bei seinem Vater oder bei seinem Vater lebte. Und in diesem Moment erkannte er wieder diese göttliche Weisheit und er kam wieder zurück. Und ich denke, wir müssen nicht so weit kommen, dass wir wirklich an diesem bildlichen Trog der Schweine ankommen, dass wir wirklich so am Ende sein müssen, um zu erkennen, dass das wahre Glück und der Friede wirklich nur bei Jesus zu finden ist. Und ich denke, das Wichtigste erkannte er dann. Das wahre Glück ist nur bei seinem Vater. Das wahre Glück und der Friede und die Ruhe ist nur bei Gott. Und deswegen wünsche ich uns auch allen, dass wir mehr nach dieser göttlichen Weisheit streben. Dass wir unser Leben so ausrichten, dass wir einst mal wirklich alle sagen können, unser Leben war kein Haschen nach Wind, sondern unser Leben hatte einen Sinn. Und zwei Bibelstellen möchte ich zum Abschluss dann noch vorlesen. Die erste finden wir in Philipper 4, Vers 13. Wir haben sie schon am Samstag, glaube ich, gehört, um das Thema der eigenen Schwachheit abzurunden. Und zwar steht da, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und das wünsche ich wirklich, dass wir das erkennen, wir können alles, aber nicht durch uns, sondern durch den, der uns mächtig machen kann, Christus. Und die letzte Bibelstelle, die ich noch vorlesen möchte, finden wir in 1. Johannes, das 5. Kapitel, der 12. Vers. Und zwar steht da: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und deswegen wünsche ich uns auch, dass wir Jesus haben, dass wir auch dieses Leben haben und dass wir wirklich unser Leben so ausrichten, dass wir einstmal alle zufrieden sein können. Und dass wir, wie auch Bruder Robert es gestern gesagt hat, dass wir einstmal wirklich alle in weißen Gewändern vor Gott stehen können. Und dazu möchte uns Gott einem jeden Einzelnen verhelfen. Amen.